Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
So gut, eine Kirche, mehrere Standorte miteinander verbunden. Und wir haben heute ein Privileg, auch von unserem Gründungspastor eine Predigt zu hören, und ich werde gleich noch etwas dazu sagen, aber lass mich einfach noch mal eintauchen in die Serie, in der wir gemeinsam uns befinden. Titel der Serie heißt ja Für immer und ewig, für immer und ewig, und wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Bünden, die Gott im Laufe der Zeit mit Menschen, mit seinem Volk geschlossen hat. Und wir haben uns vor 2 Wochen den Bund mit Noah angeschaut. Wir haben uns letzte Woche den Bund mit Abraham angeschaut, und heute sehen wir Elemente aus dem Bund mit Mose. Das ist so der zentrale alte Bund im Alten Testament, wo viele Leute Fragen haben, was hat das mit den Tieropfern eigentlich so auf sich? Und das wird heute so ein zentraler Punkt sein. Nächste Woche der Bund mit David, der auch wie die anderen Bünde alle letzten Endes auf den entscheidenden neuen Bund hinausläuft, der dann in Jesus, Karfreitag, Ostern werden wir das dann haben, wo das alles mit zusammenläuft. Ich habe schon so viel gutes Feedback gehört, ich habe selber schon so viel gelernt in diesen Wochen. Es ist eine richtig, richtig gute Serie, deswegen seid gespannt, wenn uns unser Gründungspastor gleich hier dienen wird.
So, und jetzt kommen wir zur Predigt, und wir haben eine Serie, Thomas hat das angekündigt, und ich habe den Titel gewählt, nachdem ich mit meiner Frau reflektiert habe, was kannst du der ganzen Predigt für einen Titel geben, und ich habe es genannt, nicht ohne sein Blut, okay? Also es wird ein heißes Thema heute, das verspreche ich dir, aber wir fangen mal ganz am Anfang an. Wisst ihr, Gott wollte ja den Planet Erde besiedeln. Ja? Er wollte ihn besiedeln mit einer himmlischen Kolonie, nicht einer unterjochenden, weil da war ja noch niemand da, ja? So wie es heutzutage ist. Er wollte dort eine Kolonie anlegen, hat er auch gemacht, und der Mensch würde quasi die himmlische Kolonie hier auf dem Planet Erde bieten. Und so gab er dem Menschen gewissermaßen Herrschaft über die Erde. Und sie sollten die Reichsgotteskultur entfalten. Und da lesen wir mal, da schauen wir mal gerade rein, weil wir machen jetzt so einen richtigen Galopp durch die Geschichte hier in der Bibel. Und da heißt es im 1. Mose Kapitel 2, Vers 15: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit sie ihn bebauen und bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Hau rein, ja. Aber von dem einen Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen, sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, wo du von ihm isst, wirst du gewisslich sterben. Ein bisschen zeitlich verzögert, aber du wirst sterben. So, wir können sagen, die sichtbare Erde wurde besiedelt aus einer unsichtbaren Dimension. Und dann gab es ein Problem. Ja, in Genesis 3 wird dann beschrieben, dass Adam keinen guten Job gemacht hat, denn Adam hat, sagen wir mal, diese Kolonialisierung unabhängig gemacht. Okay? Erinnert euch Brexit und ja, was da gelaufen ist. Die Briten haben sich da aus dieser Einheit rausbegeben, und so ähnlich musst du dir das vorstellen. Adam hat also die Ebene da abgekoppelt durch etwas, was ich jetzt mal eine Sündenpandemie nenne. Okay? So, und Gott hat das natürlich gemerkt, und Gott sagt: Adam, wo bist du? Und ich habe mich gefragt, wieso fragt er: Adam, wo bist du? Er ist doch allmächtig, er ist doch allwissend, er weiß doch, wo der Adam rumhängt. Er ist doch allgegenwärtig, der weiß, sein Navi zeigt doch genau, wo Adam ist. Warum ruft er: Adam, wo bist du? Es ging um die Abkopplung. Darum ging es. Es ging um die unterbrochene Verbindung zur himmlischen Dimension. Wisst ihr, als Adam die Frucht aus dem Baum gerissen hat, hat er die ganze Menschheit rausgerissen aus der Gegenwart und reingerissen in die Sündenpandemie. Und warum Sündenpandemie? Wenn wir über Sünde reden, dann reden wir einfach, Sünde ist Rebellion gewesen gegen Gott. Was ist das? Du erkennst das daran, dass du einem Kind nicht beibringen musst, zu lügen irgendwann. Okay, das passiert automatisch. Du brauchst nicht beibringen, seine Schwester zu schlagen. Es passiert, ja. brauchst du nicht beibringen, neidisch zu sein oder zu stehlen. Und dann denkt man ja, der Mensch wird ja auch noch erwachsen. Aber als Erwachsener dann noch Kriege zu führen wie jetzt, verstehst du, das zeigt einfach, dass diese Sündenpandemie flächendeckend den Planeten also durchdrungen hat. Ja? Und übrigens habe ich früher gedacht, dass der Teufel für den Tod zuständig ist, bin aber jetzt eines Besseren belehrt worden, als ich nochmal drüber gelesen habe. Da steht auch da ganz klar, übrigens, Adam, an dem Tag, wo du von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen isst, wirst du sterben, okay? Also mit anderen Worten, für mich heißt das, weil wir heute uns mit dem Blut Jesu befassen, so dass Essen, die Frucht, hat gewissermaßen sein Blut vergiftet. Und warum hat der Verfall eingesetzt, der körperliche Verfall? Die Wissenschaftler sagen, dass die DNA im Menschen degenerativ sich verändert hat durch die ganzen Jahrtausende, durch die Geschichte des Menschen, degenerativ. Und das können wir auch an der Bibel ablesen, weil du siehst, Adam und Eva und all die, die damals gelebt haben, die haben sehr lang gelebt, okay, unendlich lang gelebt. Und übrigens, sie haben ja Kinder gekriegt und die Geschwister haben ja dann wieder miteinander Kinder gekriegt, so ist das gelaufen, war DNA-mäßig noch nicht so ein Problem. Aber ich glaube, im dritten Buch Mose sagt Gott, Moment mal, das geht nicht mehr, okay, das geht nicht, kein Inzest mehr, weil es wird die DNA noch mehr destruktiv korrumpieren. Und ich sage es mal so, ganz platt, den DNA-Level haben wir nicht mehr, den sie damals hatten, okay. Und jetzt, ich habe ja erklärt, also der Teufel hat nicht die Sache mit dem Tod gebracht, denn wenn der Teufel Kontrolle auch darüber gehabt hätte, dann wäre er stärker wie Gott. Gott hat den Teufel kreiert, okay? Gott hat ihn geschaffen und am Anfang war er nicht der böse Teufel, am Anfang war er einer von den drei obersten Top-Engel, die große Bereiche bedient haben. Und der erste Engel war zum Beispiel Michael. Michael war zuständig für Militär, für militärische Operationen, also quasi für die NATO, um es mal runterzubrechen hier auf unseren Planeten, ja. Und dann hast du den Gabriel. Gabriel war zuständig für Kommunikation, für Information und Nachrichten. Okay, brauchen wir ja auch. Und die dritte Ebene, das war der Luzifer, Kultur, Kunst und Musik. Und jetzt hat Luzifer gesagt, ich rebelliere, weil ich bin der neue Gott. Okay, ich werde meinen Thron über Gott setzen. Und Gott hat gesagt, denkst du? Und er flog raus aus dem Himmel. Er flog raus aus dem Himmel. Und dann sagt er sich, hey, in der Rebellion, die ich habe, möchte ich das zerstören, was Gott so liebt. Und das ist diese kleine Kolonie, die Erde angesiedelt hat auf diesem Planeten Erde. Na? Und da möchte ich hin. Und wisst ihr, und Luzifer sagt, Gott, ich kenne doch meinen Chef, ich kenne doch den Schöpfer. Wenn du etwas sagst, dann wirst du dein Wort halten. Denn was Gott sagt, ist Gesetz. So, und wenn du sagst, dass wenn der Mensch sich so und so verhält, dann wird er sterben, brauche ich ja nur eins zu machen. Ich muss den Menschen dazu zu kriegen, sich genauso zu verhalten. Dann wird er sterben. Gesagt, getan, als das passiert war, das Erste, was Adam macht, er ist ja der Verkläger, er geht zu Gott und er sagt, Gott, du musst sie alle töten, du musst sie alle töten, weil du kannst ja nicht lügen. Ich kann ja lügen, aber du nicht, ja? Und du musst dich an dein Wort halten. Und weißt du was, die Bibel sagt, dass der Feind, heute reden wir Klartext, der Verkläger ist, der Geschwister, also von dir und von mir. Und wir lesen in Offenbarung 12, Vers 10, da heißt es, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor Gott verklagt Tag und Nacht. Einige von uns haben so Probleme, dass sich immer wieder was verklagt. Okay, die Schuld, die du schon längst bekannt hast, es kommt immer wieder hoch, weil es einen Verkläger gibt. Wisst ihr, was passiert ist im Garten, als Adam und Eva sich in den Sündensituationen reinbegeben haben, entdecken sie etwas. Sie haben vom Baum der Erkenntnis gegessen und auf einmal haben sie eine Erkenntnis. Hoch, wir sind ja nackt, okay? Vorher FKK, kein Problem, ja? Aber auf einmal ein dickes Schamgefühl. Verstehst du? Wo kommt das her? Der Sündenfall hat etwas mit dem Selbstwertgefühl des Menschen gemacht. Und ich bin lang genug psychologisch hier unterwegs auf diesem Planeten, dass ich weiß, jeder Mensch hat eine Selbstwertthematik. Egal, wie er sie kaschiert oder sie sie kaschiert. Ja? Jeder Mensch hat etwas damit zu tun. Und sie sagen, wir sind nackt. Und dann willst du ja kompensieren. Also nimmt er Blätter und bedeckt sich und seine Frau mit den Blättern. Und Gott sagt, hey, ich wollte schon von Anfang an immer retten und ruinieren. Aber das Ding ist einfach hier schiefgelaufen. Und ich mache etwas. Und er macht, wir lesen es in Genesis 3, also in 1. Mose 3, 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidern mit Fellen und bekleidete sie. Schau, der Mensch hatte gesündigt, die Tiere nicht. Unschuldiges Tier mussten dafür herhalten. So, und interessant ist, Adam war von seiner Quelle getrennt, Gott. Und er trennte Feigenblätter von ihrer Quelle. Na? Weißt du, was mir da auffällt? Verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Stimmt's? Abgelehnte Menschen lehnen andere Menschen ab. Es ist so. Und Adam war getrennt von Gott und die Feigenblätter waren getrennt vom Baum. Und Gott musste etwas Unschuldiges töten, um die Schuld zu bedecken. Und ich töte euch noch nicht, aber ich habe die Regeln aufgesetzt. Und jetzt musst du dir vorstellen, sie wurden aus dem Garten vertrieben. Als sie aus dem Garten waren, waren sie die ersten heimatlosen Menschen. Wir reden von heimatlosen Menschen, die gab es damals schon, ja. Und sie waren die erste dysfunktionale Familie. Da hat es hinten und vorne nicht gestimmt, ja. Und weißt du, seitdem hat jede Familie Drama und Dysfunktion. Es gibt keine, die es nicht hat. Wenn du sagst, ich wäre gerne in der anderen Familie, musst du ja sagen, die ist auch von der Sündenpandemie befallen, die haben auch die Probleme. Ja? Da kommst du gar nicht raus. Und verstehst du? Und einige denken, Reichtum stoppt das Problem. Nein, die Linken stoppen das Problem. Vergiss es. Die Rechten stopfen das. Nein, die Moralisten stoppen es. Nein, die rational Erleuchteten stoppen es. Nein, wir brauchen einen Erlöser. Das ist, was wir brauchen. Ja, wir brauchen einen Erlöser. Und jetzt, weißt du, das Keim-Abel-Problem, um mal in die Menschheit reinzugehen, das hatte zu tun mit dem Eva- und Adam-Problem. Okay, und das pflanzt sich fort durch die ganze Menschheit hindurch. Und der Kain arbeitete auf dem Feld. Ich wiederhole mal die Geschichte, das Drama. Und Abel war ein Hirte mit den Tieren. Und Abel verstand die Sache mit dem Opfer. Er verstand, dass Gott ein unschuldiges Tier geopfert hatte. Warum? Damit die Scham bedeckt wird. Ja. Und er sagt, er weiß, was Gott wollte. Und er bringt ein Opfer auf dem Level, wie Gott es wollte. Ja. Und ich sag mal, wenn du wertschätzt, was Gott wertschätzt, dann hast du seine Gunst. Hallo? Ganz große Erkenntnis, kleine Nebenbetrachtung. Aber wenn du wertschätzt, was Gott wertschätzt, hast du seine Gunst. Aber wenn du wie Abel sagst, ich will mal Gott zeigen, was ich mag und was gut ist, ja, verstehst du? Zack, was passiert? Der hatte eben nicht die Gunst und er war nicht so angekommen. So, das Opfer von Abel hat Gott angesprochen und er akzeptierte das Blut des unschuldigen Lammes und dann fing der Kain an, den Abel zu hassen. Warum? Weil Gott ihn respektierte, weil Gott ihn ehrte, weil Gott ihm Gunst gab. Ja? Kain hasste Abel, weil er Gottes Gunst und Liebe auf seinem Leben wahrnehmen konnte. Weißt du was? Es gibt Menschen, die mich hassen, wegen der Liebe, die Gott für mein Leben hat. Ich will es jetzt nicht groß vertiefen, aber Gott sagt, Kain, warum hast du denn deinen Bruder erschlagen? Warum hast du ihn umgebracht? Warum? Ja? Du hattest doch die gleiche Chance wie er. Definitiv die gleiche Chance. Und du weißt doch, ich sehe nicht die Person an. Ja? Aber der Bursche, der kein Lamm töten konnte, tötet auf einmal einen Menschen. Das ist ein Ding. Ja? Und Gott hört das Blut Abels. Ich sage, Gott hört das Blut von Märtyrern. Gott hört das Blut. Er ist nicht taub. Ja? Abel wurde getötet und Kain wurde verflucht. Weißt du, wenn jemand andere Menschen missbraucht, sagen wir sexueller Missbrauch oder anders, oder körperlich richtig zerstört, glaub mir eins, wenn du das Opfer bist, glaub mir, die Person wird nicht so locker bei Gott davon kommen. Definitiv nicht. Es sei denn, und jetzt kommt das große Thema vom Kreuz rein, es sei denn, der Mensch kehrt um und sagt, mein Gott, vergib mir meine Schuld. Reinige mich, ich brauche dein Blut, okay? Den Preis, den du dafür bezahlt hast. Und weißt du, das Blut in der Bibel heißt es, das Leben ist im Blut, okay? Das Leben ist im Blut. Und ich sag mal, Heilung ist auch im Blut. Ich bin ja mal Krankenpfleger gewesen, also die weißen Blutkörperchen, die sind für das Immunsystem zuständig. Sie zerstören Zellen, die eine entgleiste Zellstruktur haben, die, sagen wir mal, in Richtung Krebs gehen. Die werden einfach zerstört und eliminiert. Die Antikörper werden aufgebaut. Es hat irgendwie mit Reinigung zu tun. Weißt du, was das Blut für uns hier reinigt, das macht das Blut Jesu, die Reinigung von uns, von unserer Schuld, von unseren Problematiken. Ja. Dann die roten Blutkörperchen transportieren Sauerstoff. Sauerstoff ist gut und Abtransport von Kohlendioxid. Ja. Und natürlich, es werden Nährstoffe transportiert, es werden Vitamine transportiert, es werden Hormone transportiert. Alles schön aufgeteilt an den richtigen Ort. So, die Immunabwehr ist im Blut, Punkt 1. Zweitens, die Wärmeregulierung ist auch im menschlichen Blut. Und im Blut Jesu ist auch eine Wärmeregulierung, die wir erleben, wenn wir die Beziehung zum Vater haben. Verstehst du, da spürst du eine himmlische Wärme, die in dein Herz kommt, die ist außergewöhnlich. Und dann gibt es da noch die Blutgerinnung. Ist übrigens auch im Blut, auch eine gute Sache. Aber das Blut vereint alle Körperfunktionen. Und das Blut Jesu vereint uns alle, okay? Vereint uns alle mit dem Schöpfer. Wisst ihr, wir können super Menschen töten, indem wir das Blut vergiften. Alter klassischer Weg. Oder zweiter Weg, bam, du gibst einen Kugelabschuss. Dann ist es nicht das Blei, was die Person tötet, sondern diese Perforation, aus der das Blut rauskommt. Lass mich mal eins sagen, das Blut von Adam hat, wie soll ich sagen, das Blut in Adam war so stark, dass es Jahrtausende später immer noch Menschen tötet. Denn jeder von uns wird normal sterben, okay? Und Gott hatte jetzt ein Blutlinienproblem und David sagt, ich wurde in Sünde geboren. Ja? Er sagt, ich wurde schon mit den Genen des Todes geboren. Und ich sage, ich habe schon ein Verfallsdatum zum Zeitpunkt meiner Geburt mitgekriegt. Du auch? Ja, alle, verstehst du? Und das Problem braucht eine Lösung. Wir brauchen eine medizinische Antwort. Wir brauchen jemanden, wo das Blut anders ist, wie unser Blut. Versteht ihr? Und deshalb wurde jemand gesandt. Sein Name war Jesus Christus. Und er wurde geboren in einer Jungfrau. Und ich sag dir was, sein Blutbild ist anders wie deins und meins. Alle Männer und Frauen, die heilig gelebt haben, auch die Religionsstifter dieser Welt, ja, die haben sich bemüht, die haben Dinge in Bewegung gesetzt, aber keiner von ihnen hat so eine Blutgruppe, wie Jesus sie hat. Und jetzt gehen wir mal tiefer in das Thema Blut. Ja. 3. Mose 17, Vers 11 bis 12. Und da heißt es, denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Mir gefällt die Elberfelder Übersetzung an der Stelle besser. Da heißt es, denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Okay? Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, sagt Gott, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seelen. Darum habe ich den Kindern Israels gesagt, keine Seele unter euch soll Blut essen, also auch keine Blutwurst. Ja? Auch den Fremdlingen unter euch, die unter euch wohnen, sie sollen kein Blut essen. Mit anderen Worten, Tod und Leben ist im Blut. Wir können Fleisch essen, aber das Blut sollte abgelaufen sein. So, es gibt natürlich gesundes Blut, wo die Vitamine, Mineralien, wo Kraft drin ist, aber krankes Blut transportiert Krankheiten und transportiert Gifte und Gott sagt, das sollt ihr nicht zu euch nehmen. Also jetzt gehen wir mal zurück in den Garten. Und da wurde das erste Opfer gebracht. Und wenn dein Blut kontaminiert ist, dann nimmst du das Blut eines unschuldigen Tieres. So war es gewesen und so ist es die ganze Zeit gelaufen. Bis eines Tages, vor 2000 Jahren, ein Mann aufstand, umringt von seinen Jüngern und er sagt etwas Interessantes. Wenn ihr von diesem Kelch trinkt, okay, Dies ist das Blut, was ihr trinken dürft übrigens. Ja? Und dieser Kelch ist der Bund in meinem Blut. Und das tut zur Erinnerung an mich. Und dieses Blut ist so powerful, es wird dich schützen. Ich sage dir mal was, in der Bibel habe ich gefunden, dass der Begriff Gnade, den gibt es 397 Mal und den Begriff Blut 411 Mal. Ganz schön blutig, die ganze Geschichte, ne? Also das Blut ist ein Hauptthema der Bibel im Alten Testament und im Neuen Testament. Im Alten Bund und im Neuen Bund, beide Bunde mussten ein Opfer bringen. Im Alten Testament wurden Lämmer geschlachtet, im Neuen wurde das heilige, perfekte Blut Jesu vergossen. Okay, so, das Opfer der Tiere im Alten Testament, es war ein zeitlich begrenzter Schutz, okay? Und das Tier musste makellos sein, es musste perfekt sein, es durfte ein bestimmtes Alter nicht überschreiten. Und die Leute waren immer unsicher, ist das Lamm, was ich getötet habe, jetzt wirklich rein? Reicht der Schutz oder reicht er nicht? Ja? Gott hat damals Abraham bereits erklärt, dass es eines Tages einen Bund geben würde, wo Bullen und Schafe nicht mehr reichen würde. Dieser Bund, der geschlossen wird, da muss etwas ganz anderes passieren. Und jetzt kommt die Geschichte, es wird richtig interessant jetzt. Jetzt pass auf. 700 Jahre vor Christus lebte ein Prophet und er hieß Jesaja. Wir wissen, dass Jesus dann geboren wurde und 33 Jahre alt war. Einige sagen, er war 34 Jahre alt. Das Entscheidende ist, dieser Prophet spricht etwas aus, und ich zitiere es mal. Und er sagt, fürwahr, er redet vom Messias, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft und von Gott niedergeschlagen und gebeugt. Okay, das haben wirklich viele gedacht bei Jesus, ja. So, und dann sagt er, doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Erinnert dich an etwas? So, er prophezeit da etwas. Und wegen unserer Missetaten zerschlagen, jetzt kommt's, die Strafe lag auf ihm. Mal beachte mal, dass es Vergangenheit ist, ja? Past tense. Damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Also auch Vergangenheit. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandelte auf seinem eigenen Weg, aber der Herr warf unsere Schuld auf ihm. So, der Jesaja sagt, in seinen Wunden sind wir geheilt worden, es ist Vergangenheit, okay? Jetzt die Frage, was hat der Jesaja gesehen? Hat er die Vergangenheit gesehen, die Gegenwart oder die Zukunft? Ich sag mal, es war die Zukunft, die er gesehen hat, aber die Zukunft war Gegenwart für ihn. Warum war die Zukunft Gegenwart für ihn? Wir müssen verstehen, dass das Alte Testament, das wird ja immer gesagt, ein Schatten ist für das Neue Testament, okay? Die Opfer im Alten Testament ein Vorschatten für das eigentliche Opfer am Kreuz. Aber wie kann man einen Schatten von etwas haben, was noch gar nicht da ist? Wie kann man das haben? Da ist ein Schatten und etwas ist noch nicht da. Also da muss doch etwas da sein, was einen Schatten wirft. So, das Kreuz steht bereits da und wirft einen Schatten in die Vergangenheit. Und das möchte ich euch gerade beweisen. Schau, das Volk Israel war gerade aus Ägypten in die Freiheit gekommen. Sie marschieren 3 Tage durch die Wüste. Sie sind am Verdursten. Und dann kommen sie an eine Stelle, die heißt Mara. Und da ist Bitterwasser, vergiftetes, krankes Wasser. Und sie sagen, Mose, du musst was tun. Und Mose schrie zum Herrn. Und der Herr sagte, guck mal, siehst du, das Kreuz da drüben, Holz, nimm mal einen Stamm Holz und schmeiß ihn in diese Dreckbrühe rein und dann warte, was passiert. Und wisst ihr, was passiert ist? Das Wasser wurde geheilt, das Volk hat getrunken, sie sind weitergezogen. Nächste Geschichte. In der Wüste, sie rebellierten, irgendwann, wenn du das liest, kamen die Schlangen, die die Menschen gebissen haben und das Gift breitete sich aus und die Leute kommen zu Mose, was soll man machen? Und Mose schrie zum Herrn. Und was sagt der Herr? Mose, schau wieder dahin, das Kreuz. Mach einen Stab und mach eine Schlange aus Bronze oben drauf. Und jeder, der die erhöhte Schlange sieht, okay, jeder, der sie sieht, soll geheilt werden. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat, kurz vor seiner Kreuzigung? Als er seinen Tod prophezeit, er sagt, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so werde ich, der Menschensohn, erhöht werden. am Kreuz. Weißt du, wenn man geheilt werden kann, wenn man eine Schlange anschauen kann, dann kannst du viel mehr geheilt werden, wenn du auf Jesus schaust. Das ist mal so ein kleiner Nebenaspekt. Das ist ein kleiner Nebenaspekt. Und weißt du, und dann gehe ich weiter, die Schatten, die ins Alte Testament geragt haben, das Blut, was sie an die Türfürsten geschmiert haben und der Todesengel ist an ihnen vorbeigezogen, es war ein Schutz, der Schutz, der im Blut Jesu ist, es gibt so viele Verbindungen. Also, für mich die zentrale Frage, starb Jesus vor 2000 Jahren oder starb er, als Jesaja es gesehen hat? Hier kommt die Auflösung. Seid ihr neugierig? Okay. Wir leben in Raum und Zeit, okay? Alles braucht Zeit auf diesem Planeten. Raum und Zeit, es gibt eine Vergangenheit, es gibt die Gegenwart, in der wir leben und es gibt die Zukunft, in der wir leben werden. Gott hat aber nicht nur diese Dimension geschaffen von Raum und Zeit, er hat den Himmel geschaffen und wenn du der biblischen Definition folgst, ist der Himmel ohne Zeitfaktor. Also die Herrlichkeit Gottes ist ohne Zeit. Also Gott ist überräumlich und überzeitlich, okay? So, und wenn jetzt ein Prophet in eine andere Dimension hochgezogen wird, dann kann er die Dinge sehen auf einer Linie, da siehst du die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft linear. Kannst du dir nicht vorstellen, weil du immer noch in Raum und Zeit gefangen bist, okay? Das ist aber der Punkt. Mit anderen Worten, das Kreuz wirkte schon in die Vergangenheit rein, es wirkt immer noch, ja, es wirkt heute Morgen, es wirkt in die Zukunft. Und jetzt kommt noch mal der Oberhammer. Es ist mir klar geworden, Gott hat das ganze Ding sogar von Anfang an kommen sehen und hat gesagt, der Lösungsplan musste kommen durch Jesus. Ich lese euch vor, schon vor Anbeginn der Welt, bevor der Kolonialisierung. Das ist der Hammer, ich lese euch mal vor. Epheser 1, Vers 4. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein heiliges und tadelloses Leben in ihm führen. Und jetzt kommt ein Leben in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe, alles klar, jetzt kommt's. Vor allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Ein Gott, der alles weiß, hat von Anfang an schon den Lösungsplan in der Tasche. Und ein Prophet hat es wahrgenommen. Und jetzt gehen wir seid ihr noch dabei? Jetzt gehen wir durch die Geschichte zum nächsten Prophet und der nächste Prophet ist Johannes der Täufer und er sieht Jesus an den Jordan kommen und er brüllt ganz laut, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt trägt. Dieser Jesus, ja? Und mit anderen Worten, das ist der, der das Opfer bringt, von dem Abraham bereits gesprochen hat. So, wisst ihr was? Jesus war das Lamm Gottes, was die Sündenthematik, die Sündenproblematik ein für alle Mal erledigt hat. So erledigt, dass du keine Tieropfer mehr brauchst. Verstehst du? So erledigt, dass du diese Angst, ist mir jetzt vergeben oder nicht? Verstehst du, habe ich ein perfektes Tier erwischt oder nicht? Ja? Zack, das ist alles beseitigt. Ihr Lieben, das ist die Kraft des Kreuzes und an der Stelle müssten wir begeistert sein. Okay, wirklich begeistert sein. Ja. Und der Teufel ist ja der Verkläger, okay, der sagt, weißt du was, deine Sünden, du hast solche Böcke gerissen, das ist ja viel zu groß für Gott, okay. Und du musst noch mehr geistliche Glimmzüge machen, du musst eine Leistungsfrömmigkeit hinlegen, du musst nochmal und nochmal und nochmal kommen, verstehst du? Und weißt du, glaubst du, dass Jesus sagt, du das mit den Böcken, die du geschossen hast, das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Das überfordert mich jetzt auch ein Stück weit, ja. Das ist ja der Hammer, was du da ablieferst. Lass mich dir eins sagen, das Opfer von Jesus war absolut vollkommen, ein für alle Mal. Punkt, ja. Und er sagt, du bist erlöst durch mein vollkommenes, reinigendes, heiligendes Blut. Punkt. Weißt du, das Blut ist anders, ja? Sein Blut ist anders wie normales Blut. Sein Blut hat der Schlange den Kopf zertreten. Sein Blut bringt Dämonen zum Zittern. Sein Blut besiegte den Feind. Sein Blut hat den Schlüssel von Himmel und Hölle. an sich gerissen. Sein Blut hat der Ehebrecherin Vergebung, Versöhnung geschenkt. Sein Blut hat in Pakistan blinde Augen geöffnet und Lahme wieder gehen lassen. Sein Blut, ja, sein Blut, wow, wirkte am Kreuz und sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Weißt du was? Sein Blut hat den alten Bund hundertprozentig erfüllt und er sagt, der neue Bund ist in meinem Blut. Amen. Ja. Wisst ihr, manche Menschen bringen immer wieder ihre Schuld vor Gott, weil sie nicht verstanden haben, was ich hier gerade eben gelehrt habe. Okay? Das kommt immer wieder mit unseren Schuldgefühlen, kommen wir zu ihm, weil wir zu viel auf den Verkläger hören, statt auf ihn. Und wenn du auf ihn hörst und er sagt, dir ist vergeben, dann musst du es anfangen zu glauben und dann musst du dir selber auch vergeben. Also Gott hat in der Vergangenheit Schuld bedeckt. Weißt du, was er heute macht? Heute, er löscht es. Er hat eine Löschtaste. Bom, es ist weg. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist erledigt, okay? So, und jetzt gehen wir nochmal in eine Geschichte rein im Alten Testament. Ihr wisst, die Erstgeburten der Ägypter kamen unter eine Plage von diesem Engel, der die Leute da getötet hat. Und Gott sagt, Mose, sagt deinem Volk, die sollen Blut eines unschuldigen Lammes in die Türpfosten schmieren. Das wird ihr Schutz sein. Und jeder schaute, dass er diese Blutpfosten mit Blut beschmiert hat. Und jetzt komme ich nochmal zu einem Punkt. Wenn das Blut eines Lammes dich schützen könnte, wie viel mehr kann sein Blut dich und mich schützen. Okay? Es ist viel powervoller. Und jetzt komme ich zu einer Frage. Die Frage lautet, hast du das Blut Jesu für dein Haus angewendet? Wendest du es an? So, wenn wir das Blut anwenden, muss ich sagen, es gibt eine Voraussetzung, du musst wirklich eine Beziehung zu ihm haben. Das ist die Voraussetzung, okay? Dass ich sage, ich weihe mich dir, du bist mein Gott, keine Frage, ja? Ich lebe jetzt aus diesem neuen Bund mit dir. Noch etwas, ich und mein Haus, wir werden Gott dienen. Ich mache dich zur Nummer eins in meinem Leben. Du bist absolute Nummer eins. Und ich habe den Bund und Gott, du bist bei mir und ich bin bei dir und ich diene dir und ich folge dir nach. So, wenn das stimmt und du das Blut anwendest, kann die Hölle noch so viel Ausgang haben, sie werden an diesem Blut vorbeigehen. Verstehst du? Es gibt eine Blutslinie, die die Hölle nicht überschreiten kann. Ich habe das schon oft erlebt. Sie können es nicht, ja? Und deswegen, noch einmal, wenn das Blut unschuldiger Tiere uns schützen kann, das Blut Jesu schützt dich noch mal mehr. Und dann wende ich das Blut an. Vater, ich spreche deinen Schutz aus. Den Schutz des Blutes über meinem Ehepartner, den Schutz des Blutes über meine Kinder, den Schutz deines Blutes über meine Gemeinde, den Schutz des Blutes über mein Hab und Gut, den Schutz des Blutes über meine Berufung, den Schutz deines Blutes. Wir wenden das an und ihr Lieben, es ist so powerful. Natürlich heißt das nicht, dass nicht auch komische Dinge in unserem Leben passieren, okay? Weil die Bibel sagt, nichts passiert, ohne dass Gott es zugelassen hat. Da gibt es noch andere Dinge. Aber das Blut Jesu ist ein Schutz für dein Leben, ja? Ich sag dir was, wenn du das Blut anwendest, du hast keine Ahnung, wie viele Krankheiten an dir vorbeigegangen sind wegen dem Blut. Du hast keine Ahnung, wie viele Unfälle an deinen Kindern vorbeigezogen sind wegen dem Blut. Du hast keine Ahnung, wie viele Unfälle an dir vorbeigerauscht sind wegen dem Blut. Du hast keine Ahnung, wie oft der Tod angeklopft hat an deiner Tür, aber dann hat er das Blut gesehen und dann musste er die Kurve kratzen. Du hast keine Ahnung, wie oft Dämonen probiert haben, Menschen anzugreifen, aber das Blut hat gesprochen und sie mussten die Kurve kratzen. Du hast keine Ahnung, wie viele Flüche gesprochen wurden und in der Luft eliminiert und zerrissen wurden wegen dem Blut. Du hast keine Ahnung, wie viele feurige Pfeile geschossen wurden, bam, 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 von der die Bibel berichtet, ja. Und sie haben keinen Effekt gehabt wegen dem Blut Jesu, okay? So immer, wenn die Horden der Finsternis zu dir kommen wollen, jetzt ist das Blut da, okay? du wendest das Blut an oder zu deiner Gemeinde. Soll ich was sagen? Die Mächte der Finsternis sind nicht beeindruckt von Kirche. Die sind auch nicht beeindruckt von der Move Church. Die sind auch nicht beeindruckt von deinem geistlichen Lebensstil. Die sind auch nicht beeindruckt von deinem oder von deinem heiligen Lebensstil, sondern sie reagieren auf das Blut in deinem Leben. Sie reagieren auf deine Beziehung zu ihm. Sie reagieren auf deine Verbindlichkeit mit ihm. Und sie reagieren auf dein Gebetsleben zu ihm. Und dann hast du die Autorität. Schau, der Kain hat den Abel erschlagen. Und Gott sagt, pass mal auf, wo ist dein Bruder? Und der Kain sagt, ja, ich bin doch nicht sein Babysitter. Und Gott sagt, weißt du was? Das Blut deines toten Bruders hat mir alles erzählt. Das Blut deines Bruders spricht zu mir. Du konntest dem Blut keinen Maulkorb aufbinden. Er hat gesprochen. Verstehst du? Kein dachte, er hätte das letzte Wort. Soll ich dir was sagen? Das Blut hatte das letzte Wort. Und in dieser Kolonie, auf diesem Planeten Erde, wird das Blut Jesu das letzte Wort haben. Das letzte Wort haben. Der Teufel und seine Gefolgschaft, die haben gedacht, oh, er blutet, er stirbt aus da am Kreuz. Sie haben nicht gehört, dass er gesagt hat, es ist vollbracht. Sie haben selber gesagt, es ist vollbracht. Juhu, wir feiern eine Party. Konfetti. Raketen. Champagner. 3 Tage später sagt ihr, sie habt den Korken zu früh gezogen. Viel zu früh. 2000 Jahre später spricht das Blut Jesu immer noch. Und es spricht heute Morgen auch zu dir. Und es spricht, verstehst du? Und der Teufel sagt, hätten wir ihn doch nicht ans Kreuz genagelt. Hätten wir es nicht ans Kreuz genagelt. Hätten wir das gewusst mit seinem Blut, verstehst du? Immer mehr Menschen sind versöhnt durch sein Blut. Immer mehr Menschen wird die Ewigkeit geschenkt durch sein Blut. Immer mehr Menschen werden geheilt durch sein Blut. Immer mehr Menschen verstehen, dass da Schutz ist im Blut. Und sein Blut spricht. Sein Blut spricht. Ich spreche dich gerecht. Sein Blut spricht. Ich bin dein Schutz. Ich bin deine Erlösung. Ich bin dein Ticket in die Ewigkeit. Es sind mehr mit dir als gegen dich. Und das Blut spricht, ich habe Satan besiegt für dich und ich verbinde dich mit dem himmlischen Vater auf Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. Ja. Ich kann euch eins sagen, und das muss ich jetzt nochmal, ich muss nochmal Luft holen, nochmal einen Satz dazu sagen, weißt du, das Blut Jesu ist so powerful. Ich habe es so oft angewendet. Ich habe so oft, wenn wir gebetet haben, das Blut Jesu angewendet. Wir haben es angewendet, zum Beispiel bei einer Frau, hier bei uns in der Gemeinde, 2-mal ist es passiert. Immer wenn das Kind empfangen war, bei der einen ist es immer im selben Monat gestorben. Und das ging 3-mal so. Bis wir herausgefunden haben, als sie geheiratet hat, wurde ein Fluch ausgesprochen. Und ich habe in dem Namen Jesu und in der Kraft des Blutes Jesu diesen Fluch gebrochen. Und danach hat sie ein gesundes Kind gekriegt. Das Gleiche ist vor kurzem wieder passiert. Und eine Mutter hier in der Gemeinde zeigt mir ihr Baby, wo wir gebetet haben. Ist genau das Gleiche passiert. Es war jetzt kein Fluch, aber es war was anderes. Es war etwas, was das Leben eliminiert hat. Aber da ist eine Kraft im Blut. Das ist so powerful. Und diese Kraft errettet, diese Kraft gibt ewiges Leben. Und als ich mich da vorbereitet habe, ich sag dir, die Offenbarung ist gewachsen über dieses powervolle Blut. Und das nächste Mal, wenn Karfreitag kommt, okay, wir denken über das Blut nach. Wenn du das Abendmahl feierst, es ist so eine Power da drin. So eine Power. Und mir war es wichtig, dass wir das verstehen. Dass das heute noch mal ein bisschen tiefer sagt. Jetzt lass uns mal kurz die Augen schließen. Und ich möchte einfach eine Frage stellen. weil man merkt ja, dass wir hier von einer Beziehung reden zu Gott, einem Bündnis, einer Partnerschaft und dass das eine Auswirkung hat in unserem Leben. Und du sagst, genau das ist es, was ich will. Genau das ist es, was ich brauche. Ich möchte, bevor dieser Gottesdienst vorbei ist, Gott als meinen Partner haben. Ich möchte diesen Bund mit ihm schließen auf Zeit und Ewigkeit. Und wenn du das möchtest, dann heb einfach mal ganz kurz deine Hand, wo alle die Augen geschlossen haben, damit ich sehen kann, wer das möchte. Ich werde dann ein Gebet sprechen. Dankeschön, 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 danke. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Und auch an den anderen Campussen und dem Internetcampus, ihr könnt die Hände runternehmen. Aber dieses Gebet, Gott hat es so vereinfacht für uns, durch das, was sein Sohn für uns getan hat, dass wir jetzt durch dieses Gebet auch ewiges Leben empfangen. Auch wenn das Verfallsdatum an deinem Körper arbeitet und an deiner menschlichen Substanz rumnagt, aber das ewige Leben gehört dir, denn der nicht materielle Teil von dir ist Geist und der ist dann nicht mehr von Gott getrennt. Es gibt eine ewige Verbindung. Halleluja. Ich lade euch einfach ein, es mir nachzusprechen. Das vereinfacht die ganze Gemeinde. Lass uns einfach gemeinsam aussprechen. Jesus Christus, danke für den Preis, den du am Kreuz gezahlt hast. Ich habe es verstanden. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich mit deinem Blut. Ich ergreife das ewige Leben. Heiliger Geist, leite mich in alle Wahrheit. Ich bekenne mit meinem Mund vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich ein Kind Gottes bin und mich niemand aus seiner Hand reißen kann. Gott, du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Amen. Amen. Amen.
Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de. Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir. Und wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat, abonnier doch unseren Kanal oder teile diese Folge mit Freunden und rate unseren Podcast. Noch mehr Content und weitere Informationen zu uns als MoveChurch bekommst du entweder auf movechurch.de oder unseren Social Media Kanälen. Danke fürs Reinhören und bis demnächst, vielleicht vor Ort in einem unserer Gottesdienste oder wieder hier im Podcast.